Ich habe Sergei Lochthofen vermisst. Gestern am Alperstädter See, da war ein Espresso-Wagen und ich wollte einen Espresso-Wagen, habe mir es nicht getraut. Wenn Sergei Lochthofen dabei gewesen wäre, hätte ich es vielleicht getan. Einen schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Eine schöne Woche und unseren Zuhörern natürlich. Worauf also, wollen Sie hinaus?
Ich war gestern spazieren oder mit dem Rad unterwegs, Stotternheim, ganz wunderbar. Und dann sind wir am Alperstädter See nochmal vorbeigeschaut. Und da, wenn wir mit dem Auto gekommen wären, hätten wir keinen Parkplatz gefunden. Die Liegeflächen waren noch nicht ganz gefüllt, aber es war schon gut gefüllt. Und es waren Riesenschlangen am Burgerwagen. Also da gab es so Hamburger und alle möglichen Burger, ein schöner großer Wagen.
Und alle standen mit Masken da?
Nee, nicht ganz. Nee. Und es gab einen Espresso-Wagen, so ein Kaffeemobil, so ein Fahrrad, riesengroßes Rad, ein Kaffeerad. Und da hätten wir gemeinsam einen Espresso trinken können. In der Sonne, es war eine gute Stimmung.
Das ist eine schöne Perspektive und Hoffnung. Aber ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen. Thüringen liegt ja nach wie vor in Deutschland in keiner guten Position. In jeden Nachrichten heute Morgen lief wieder Thüringen am schlechtesten dran, doppelt so hoch. Die Inzidenz wie in Deutschland im Durchschnitt. Das heißt, ich glaube, die machen das zwar schon und die öffnen heute ja auch, die Friseure, aber leisten können wir es uns eigentlich nicht. Es mag sein, Jena, Weimar, die muss man loben, die halten sich relativ tapfer in letzter Zeit, Erfurt so mittelwert, aber es gibt ja eine ganze Reihe Landkreise, also das ist ja schrecklich nach wie vor, die sind in Deutschland auffällig in jeder Hinsicht, ja, also nicht nur Meiningen und Schmalkalden, sondern Saale-Orla, Hildburghausen, Kiffhäuserkreis, das sind schon Hotspots nach wie vor. Also ich will sagen, wir machen das mit dem Blick darauf, naja, vielleicht geht's gut, aber die Zahlen insgesamt geben das nicht her. Und dass die Menschen unbedingt bei so einem schönen Wetter, wie es gestern war, raus wollen, die Biergärten sind zu, die Cafés sind zu, stellen sich vor, wie der Domplatz gestern ausgesehen hätte bei diesem schönen Wetter. Aber ich sage jetzt mal, wir brauchen schon noch ein bisschen Geduld und Geduld ist im Augenblick, glaube ich, Mangelware.
Das heißt, Sie halten die Lockerung für unvernünftig?
Die sind unvernünftig. Wir sehen ja, die Zahlen gehen wieder hoch. Es kommt diese britische Mutante. Wir müssen ja sehen, wenn Sie jetzt durch die Straßen frühmorgens mit dem Fahrrad fahren, Ihnen kommen ja auch Mutanten entgegen. Die sehen jetzt nicht so aus wie im Hollywood-Streifen mit drei Beinen und einem Auge. Aber sie sind unterwegs und versuchen das zu streuen, ob sie es wissen oder nicht wissen, ob sie nachlässig sind. Nach wie vor, glaube ich, auf dem flachen Land noch stärker als in der Stadt. Wie gesagt, die Zahlen in Thüringen belegen das ja eindeutig, sind die Leute sehr fahrlässig und provozieren eigentlich die Fortsetzung dieser ganzen Geschichte und werden dann am Ende alle gemeinsam am Laut schreien, die Politik hat es gemacht, also Angela Merkel hat es uns nicht gut gewiesen. Aber das ist wirklich im Augenblick tragisch. 2,5 Monate geht das jetzt schon die ganze Zeit. Die Friseure machen jetzt wieder auf. Aber ich merke überall, wo du mit jemandem zu tun hast, zum Beispiel Handwerkern, da kommt doch keiner mit einer Maske. Wenn sie eine Maske rausholen, dann schauen sie an, als sei man sozusagen doch ein ziemliches Weichei.
Trotzdem, die Angst vor der dritten Welle, bringt die überhaupt noch, oder die Angstmache, die Drohung? Ich habe das Gefühl, das wirkt alles nicht mehr und wir stumpfen ab. Ist ja auch ein psychologischer Effekt, dass man auf Dauer so ein Angstszenario, so einen Druck nicht aufbauen kann. Wir gewöhnen uns irgendwie dran und denken, ach, boah, da entsteht so eine Gleichgültigkeit, die man nicht mit Gelassenheit verwechseln darf.
Naja, ich glaube, wir haben uns schon im Herbst darüber unterhalten und letztlich ist es ja auch so gekommen. Es ist keine Konsequenz zu sehen. Das heißt also, der Versuch, mit Menschen vernünftig zu reden, sondern haltet euch doch bitte dran, der fruchtet natürlich bei 70-80% der Leute. Aber wenn ein Viertel das nicht mitmacht, dann passiert das, was wir jetzt im Augenblick haben. Und dummerweise führen wir ja in der Gesellschaft keine Diskussion darüber, was sind das für Leute, die uns das einbrochen, die das breitschleppen, die das immer wieder anfachen an verschiedensten Stellen. Wieso passiert das? Wir haben ja auch nicht genug Informationen. Wenn ich in Erfurt mir das anschaue, ist die Information sehr spärlich. Wo passiert was? Warum passiert es? Wo kommen die überhaupt noch nach? Und mag ja sein, dass vieles diffus ist, aber bei vielen Sachen wissen sie es doch auch, damit einfach die Leute das Gefühl bekommen, wo kann es passieren, wie kann es passieren. Und zweitens, dass es konsequent geahndet wird, wenn die Leute nicht mitmachen. Das ist alles nicht passiert. Es ist glücklicherweise dieses Mal gut gelaufen, als es um diese Großdemonstration, die angekündigt war. Man hat sehr konsequent das verhindert. Das ist vernünftig. Man muss jetzt nicht aus der ganzen Welt noch die ganzen Verrückten hierher holen, die auch zum Teil andere anstecken. Es sind ja inzwischen wissenschaftliche Arbeiten da, die belegen, dass die Demonstration vom Reichstag in Leipzig und so weiter, dass danach tatsächlich die Infektion breitgeschleppt worden ist. Aber ich sage es mal, das ist ein Einzelfall. Oftmals hatten wir hier diese Leute, oftmals sind die genehmigt worden von den Richtern. Ich weiß nicht, dass es diesmal so gut gehalten hat, finde ich gut, aber höchstwahrscheinlich hat die Frau vom Richter mal gesagt, jetzt machen wir keinen Blödsinn und sorgt mal dafür, dass die Jungs hier sich hier nicht versammeln. Ich will nur sagen, wir führen keine Diskussion darüber, was sind das für Menschen in der Gesellschaft, die das verhindern. Und die schleppen es uns in die Länge und es kann passieren, dass wir in 2 Monaten wieder genau an der gleichen Stelle stehen, wo wir im Dezember standen.
Hm. Ich weiß nicht, ob Ihr weinroter Pass noch gültig ist. Ich habe mal gar nicht geguckt, weil Reisen ist ja im Moment, also innerhalb der EU, außerhalb sowieso unnötig. Aber es ist schon so ein Pass, was Eigenartiges, dieser weinrote Pass, den wir seit 30 Jahren haben. Ich weiß nicht, ob es schon immer, nee, vorher war er, glaube ich, blau, keine Ahnung.
Nein, grün war er.
Ach, der war grün. Ja, und der DDR-Pass war blau, dann kam der grüne, jetzt grün, weinrot.
Das war der normale grüne Reisepass und dann war das der Europass, also der weinrote.
Und jetzt kommt wieder ein grüner Pass. Bringt das was? Könnte das klappen, europaweit?
Sie spielen jetzt auf Israel an, dass die das schon machen. Also wir haben uns, wie gesagt, auch da schon im Herbst unterhalten. Ich bin voll dafür. Ich finde da auch keine Diskriminierung in der ganzen Geschichte. Die, die geimpft sind, sollen andere Möglichkeiten haben als die, die nicht geimpft sind. Man sollte Gaststätten öffnen. Ich würde zwar neidisch dran vorbeigehen, weil ich noch nicht geimpft bin, aber ich würde das jedem gönnen, sowohl den Gastronomen als auch denjenigen, die da hingehen, weil einfach das die Normalität ist. Und wer dann aus welchen Gründen das nicht mag, der soll dann auch von mir aus, sag ich mal, fernbleiben, den ganzen Dingen. Das heißt also, Deutschland bremst ja ein bisschen die ganze Entwicklung aus. Die Österreicher wollen da schneller voran, weil sie natürlich ihren Tourismus im Auge haben. Aber oder die Italiener oder die Spanier. Aber ich kann mir vorstellen, sobald klar ist, dass du nach Mallorca nicht kannst ohne Impfung, und dass du nach Rhodos nicht kannst, an die Kanaren nicht kannst und dass keine Kreuzfahrt möglich ist, ohne geimpft zu sein, dann wird sich das ruckartig hier durchsetzen und es wird gar keine Diskussion geben und dann werden wir das irgendwo im Handy eingescannt haben und dann funktioniert das auch. Muss nur dann auch tatsächlich durchgesetzt werden. Da sehe ich immer die Probleme, weil da fehlt es an Konsequenz und ein Staat, der nicht konsequent ist, der wird nicht ernst genommen.
Wer braucht schon eine Kreuzfahrt? Kein Mensch und andere weiter reisen auch nicht.
Wir haben viele Menschen, die leiden ja am richtigen Zug, die waren Rentner, aber auch viele Leute so, stellen Sie vor, sie sind ein bisschen gehbehindert, da ist eine Kreuzfahrt schon was sehr Schönes. Hm. Man sitzt an Deck und die Landschaft wird einem vorbeigetragen. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, ich habe sowas in größerem Stil nicht mitgemacht, aber ich bin mal auf der Petersburg nach Moskau mit so einem kleinen Schiffchen gefahren. Aber ich will sagen, ich verstehe schon viele Leute, dass das einfach eine Form von Tourismus ist, die sozusagen ihre speziellen Momente hat. Und insofern sage ich mal, ich gönne es denen auch in so einem gewissen Grad. Aber wie gesagt, es wird dann so kommen und es beginnt ja schon. Und da werden wir gar nicht die Diskussion brauchen, ob der Staat da eingreifen braucht. Also wenn die Privatwirtschaft sagt, nee, wir nehmen niemanden mit, weil wir natürlich gefahren haben am Kanaren, plötzlich ist ein ganzes großes Hotel unter Quarantäne, nur weil 2, 3 Leute sich an irgendwas nicht gehalten haben. Also ich glaube schon, das wird sich durchsetzen.
Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja auch schön ist im Wald, im Thüringer Wald, braucht man gar nicht so weit weg. Im Winter wie im Sommer, im Herbst, jede Jahreszeit ist es eigentlich schön im Wald. Andererseits, wenn man sich dann genauer die Bäume anschaut, kann einem da schlecht werden. Das ist schon traurig. Regen und Schnee und das könnte helfen, in die tieferen Schichten tatsächlich wieder Wasser zu bringen, die Trockenheit zu besiegen. Da gibt es zumindest Hoffnung, aber ohne Aufforstung, ohne richtig viel Geld wird es nicht gehen, oder?
Naja, Sie sprechen jetzt den Waldbericht an, Schadensbericht an. Ich finde, was mich so gewundert hat, dass Thüringen so locker darüber hinweggegangen ist. Man muss ja sagen, Thüringen ist auch da der Hotspot, also nicht nur bei der Corona-Infektion, sondern wir sind am schwersten von ganz Deutschland dran. Und das Ganze ist nicht richtig kommuniziert worden. Das kann man nicht machen auf Dauer, muss man wirklich sagen. Natürlich müssen wir viel tun. Wir wissen ja noch nicht mal, was wir tun sollen, weil die Baumarten, von denen wir vorher ausgingen, dass die vernünftig sind, die funktionieren auch zum Teil nicht. Die Buche, wer hätte gedacht, dass die so schwer betroffen ist. Aber ich finde den Umstand, dass Thüringen so drüber hinweggeht, während in der Tagesschau über gesagt wird, Thüringen ist am schlimmsten dran, das ist für mich schon, sage ich mal, bei aller Liebe dafür, dass die Leute sagen, na ja, können wir sowieso nichts dran ändern. Aber im Augenblick sehe ich da wirklich wenig Chancen. Wir müssen einfach da wirklich Geld in die Hand nehmen.
Hm. Bleiben wir in Thüringen. Susanne Hennig-Welso wird Thüringen verlassen, nach Berlin gehen. Sie ist die Doppelspitze der Linkspartei und sie will regieren. Ist das kokett oder ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung tatsächlich denkbar, dass die Linkspartei, ehemalige Regierungspartei auch der DDR, in dem Prozess der Veränderung zwar, aber letztlich doch von ihren Wurzeln her, mal an der Regierung ist nach 30 Jahren, ist das denkbar?
Ja, sicherlich ist denkbar, aber im Augenblick nicht sehr wahrscheinlich. Wenn Sie die Umfragewerte sehen, ist Rot-Rot-Grün auch am Horizont nicht zu sehen. Trotzdem ist es natürlich ganz gut, dass aus Thüringen heraus, wo man, sag ich mal, experimentierfreudiger war als in anderen Regionen Deutschlands und gezeigt hat, dass es auch durchaus unter der Linken regiert werden kann, dass sehr pragmatisch geschieht. Und dafür steht ja Hennig-Welso in gewisser Weise auch in dieser Linken, nicht für Radikalismus, nicht für extreme Flanken, sondern für einen pragmatischen Kurs. Dass sie nach Berlin gegangen ist, finde ich, ist konsequent, aber die äußeren Umstände sind leider nicht so. Die gehen eher in die Richtung, dass Schwarz-Grün oder möglicherweise die sogenannte Große Koalition fortgesetzt wird. Das ist natürlich für sie sozusagen ein Handicap, aber da muss man eben halt einen langen Atem haben. Im Übrigen hat sie ja ein Ergebnis, was nicht ganz so war wie das von Janine Wissler aus Frankfurt. Aber es ist ein relativ ehrliches Ergebnis mit 70%. Das heißt, ein Drittel der Linken ist nach wie vor nicht in der Lage mitzuregieren, während zwei Drittel doch pragmatisch sind und an der Lösung von Aufgaben, auch von sozialen Aufgaben interessiert sind und nicht nur reden über die ganzen Geschichten. Insofern wird es für Bodo Ramelow hier nicht so gut. Sie hat ihm den Rücken freigehalten und da muss erstmal jemand finden, der in dieser Art und Weise möglicherweise ihm sonst zur Seite steht.
Das scheint mir diese Linke, diese Partei, die Linke auch eine zerrissene Partei zu sein, dass da auf der einen Seite junge, frische Linke, die emanzipatorisch unterwegs ist und eine echte linke Alternative sein will, und es gibt aber auch sozusagen die Bräsigkeit, so der alte SED-Mief, der also auch in Persona noch vorhanden ist oder sich sogar weiterträgt. Nehmen Sie das ähnlich wahr?
Ja, das ist ja bei vielen solchen Bewegungen, die von der Basis herkommen, der Fall. Wenngleich, ich hatte jetzt vor gar nicht so viel, vor 3 Wochen die Gelegenheit, ich war in Berlin im Admiralspalast, hatte da die Linke ihren Jahresauftakt gemacht, ihren politischen. Die haben mich gebeten, dass ich damit moderiere und zumindest ein paar Interviews führe mit Sarah Wagenknecht, mit Gregor Gysi, auch mit der Janine Wissler. Ich würde sagen, ich habe sie mir so angeschaut, das ist schon eine Mischung. Ich glaube nicht, dass Gregor Gysi trotz seiner langen Geschichte, 30 Jahre in der Politik, den Eindruck macht, dass er ziemlich verschnarcht ist. Das ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Und natürlich für eine linke alternative Partei ist das Thema der kleinen Gruppen, die zum Teil auch sehr radikal sind, zum Teil sehr fantastisch, fantasievoll sind, nicht ganz einfach, die zu integrieren, die Energie zu nutzen. Das ist ja das Dilemma, das die Linke hat. Sie stagniert seit Jahren, bewegt sich nicht in einer Zeit, in der soziale Verwerfungen nach wie vor ein großes Thema sind. Und selbst die Pandemie, die ja dazu führt, dass viele Leute auch Zukunftsängste berechtigt haben, kann sie für sich nicht nutzen, sondern ist von der AfD überholt worden. Das ist ein Dilemma, in dem diese Linke steckt. Also da sehe ich noch keine Bewegung an dieser Stelle und das wird sehr schwer sein.
Die Kommunistische Partei in China, hat das was mit links zu tun oder was? Wie würden Sie das, links ist ja eh so ein schwammiger Begriff, aber wie würden Sie die Politik der KP in China einordnen? Sind die pragmatisch, kapitalistisch, dogmatisch oder was ist denn das?
Das ist eine Machtpartei, es ist eine stalinistische Partei. Es hat nichts mit Kommunismus, hat nichts mit Marx, hat mit nichts zu tun. Die Chiffre, die Wörter, die Ideologie, die wird nur genutzt, um sozusagen die Leute einzuschwören, die zum Führungszirkel gehören und zu dieser Partei, die ist ja mit über 70 Millionen, glaube ich, die erfolgreichste Partei aller Zeiten. Deswegen ist der Westen auch auf dem Holzweg zu behaupten, das sei alles nur Spuk und vorbei. Nein, China ist sehr erfolgreich. Und wir müssen damit rechnen, die haben ja die Woche ihren Nationalkongress, dass sie in diesem Jahrzehnt die Amerikaner, was die Wirtschaftsleistung anbelangt, überholen. Und die haben ja ein Ziel, bis 2050 die absolute Nummer 1 zu werden. Das ist für uns keine heitere Angelegenheit, denn es ist ein diktatorisches Land, es ist ein autoritär geführtes Land. Und insofern sagen wir für uns nicht ganz einfach. Aber China kehrt einfach nur in die Position zurück, die es 5000 Jahre eingenommen hat. Sie waren die Nummer 1, nur aus europäischer und amerikanischer Sicht hat man das nicht verstanden, nie gesehen. Das ist halt so in der Geschichte gewesen. Insofern sage ich mal, wäre es für uns wichtig, nicht nur sich zu arrangieren, sondern zu versuchen, sie doch etwas zivilisierter zu machen. Das heißt, politisch zivilisierter, pluraler. Das wird aber nicht ohne weiteres gehen, weil allein schon durch Donald Trump der Prozess beschleunigt worden ist. Die Bedeutung der Amerikaner geht zurück und des Westens insgesamt. Und wir sind hier in einem Dilemma, sage ich. Es ist der wichtigste Partner. Wenn wir irgendwas machen, müssen wir zuerst einmal schauen, brauchen sie die Chinesen, wollen sie es haben, weil das der größte Markt ist, der auch bezahlt. Und wir sind davon abhängig, also wir sind zu klein von unserem Gewicht her, um wirklich starken Einfluss auszuüben. Aber wir haben jetzt noch die Chance, etwas zu biegen, denn wenn die erstmal technologisch auf allen Gebieten weit stärker sind als die Amerikaner und wir, dann wird es für uns sehr schwer, überhaupt noch da irgendwas zu sagen. Also insofern eine ernste Phase und es ist Gott sei Dank so, dass in Amerika nicht jemand gerade am Ruder ist, der nur Unsinn macht.
Hm. Wäre nicht eine Voraussetzung auch die westliche Arroganz, unsere kolonistische Sichtweise auf die Welt und auch auf Asien zu abzulegen oder zumindest anzufangen, da mal vom hohen Ross runterzukommen? Vom moralischen?
Naja, wir sind ja schon weit vom hohen Ross. Wir wissen ja, wenn es jetzt in China anzieht, ist das der wichtigste Indikator für unsere Wirtschaft, für unsere Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand hier. Wenn China hüstelt und Lungenentzündung kriegt, dann legen wir uns gleich aufs Sterbebett, weil wir schon so stark davon abhängig sind. Die Automobilbranche beispielsweise, zu 40% der Produktion gehen nach China. Es gibt zum Beispiel bei uns ja Nostalgiker, die sagen, ja, der schöne Diesel, der ist eine deutsche Erfindung, der wird kaputt gemacht und kaputt geredet von den Grünen, von denen. Alles Unsinn. Wenn du Autos verkaufen willst, musst du schauen, ob es die Chinesen haben wollen. Wenn Chinesen sagen, wir brauchen keinen Diesel, dann kannst du den hier machen, wir können ja weiter Diesel fahren. Nur es kauft keiner mehr den. Das ist das Dilemma. Das heißt, dieser große, riesengroße Markt entscheidet jetzt schon über viele Dinge, die bei uns hier scheinbar nur uns was angehen. Und infolgedessen, sage ich jetzt mal, glaube ich, gibt es Illusionen. Wir haben jetzt so einen kleinen Streit gehabt im letzten Jahr mit dieser Huawei-Geschichte, also eine Hochtechnologiefirma, die für Netze, für Internet und für andere Dinge wichtig sind, wo die Amerikaner versuchen, die vom Markt zu halten. Das Interessante daran ist, dass die technologisch besser sind als der Westen. Das heißt also, das ist schon ein Bereich, in dem die Chinesen führend sind. Und so wird das sukzessive Schritt für Schritt sich entwickeln, während im Kopf von vielen Leuten bei uns noch steckt, ach, das sind doch Leute, die nur kopieren, die nur klauen, die nur das und das. Dies ist alles.
Herr Lochthofen, haben wir was vergessen oder heben wir uns noch den Rest auf für nächste Woche?
Nein, wir haben natürlich vergessen, dass die schönste Frau Deutschlands aus Thüringen kommt. Hm. Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal angeschaut, ich habe mich damit nie beschäftigt. Das war mal so in den 90er Jahren, als dann die ersten Misswahlen waren. Ja, hat mal auch Zeitungen, der sich damit beschäftigt.
Da gehört es auch hin.
Das waren ja auch nett anzusehende junge Damen, aber das hat sich ja verändert, ihr Konzept. Ich glaube, jetzt haben auch Rentnerinnen eine Chance, endlich mal Miss Germany zu werden. Ich vermute mal, diese Art von Wettbewerben wird sich nicht so gut durchsetzen. Aber wir sind erstmal froh, eine junge Dame, Anfang 30, Mutter, ist ja auch mal was anderes.
Ist ja sowas von hängen geblieben, Misswahlen, naja. Aber wie auch immer.
Ja, das ist so 50er Jahre Amerika. Ja.
So in der Art. Herr Lochthofen, ich wünsche eine gute Zeit. Ich habe gerade gelesen, dass nachts sogar die Friseure schon angefangen haben zu schneiden. Also
das, ja, die könnten 24 Stunden durchschneiden, das ist okay. Aber ich mit meinem Haarschnitt brauche ja sowas nicht. Ich bin da völlig autark, ja, auch in dieser Frage.
Richtig. Buzzcut in diesem Sinne. Herr Lochthofen, eine wunderbare Woche, einen schönen Tag und machen Sie es gut. Tschüss.
Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall. Bis dann.